An solch einem Tag wird uns bewusst, wie wichtig Gemeinschaft ist. Ja, schon lange haben wir die Sehnsucht, auch in unseren Gemeinden mal wieder dicht gedrängt in den Reihen zu sitzen und ganz besonders hier in Bobengrün, ob es regnet oder schneit, aber in der großen Zahl zusammenzukommen. Das war damals bei Jesus auch so. Da hat es große Versammlungen gehabt. 5000 Leute, da waren Frauen und Kinder noch nicht mal mitgezählt. Und am Ende hat Jesus seine Jünger auf die Seite genommen. Genauso wie viele von uns jetzt auf die Seite genommen sind, nicht in der großen Schar sitzen. Ich finde das wichtig. Jesus hat mit dir ganz persönlich etwas zu bereden. Das ist unser Textabschnitt in Matthäus 14. So wie damals Jesus die Jünger auf die Seite nahm, das heißt einmal, er nahm ihn besonders. Es ist immer eine ganz persönliche Sache zwischen Jesus und dir. Und da heißt es in Matthäus 14, Vers 22. Und alsbald, das war nach der Speisung der 5000, trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg Jesus allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Es ist ganz wichtig, unsere Zeiten der Einsamkeit, der Gebetsstille, das muss man von Jesus lernen, wo er mit dem Vater ganz allein war und alles mit ihm besprach. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, seid mutig, seid unerschrocken, heißt das, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete Jesus und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber, in der Bibel immer so schön, Jesus aber, plötzlich, er ganz anders, streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Unser Thema heißt, warum steckt ihr voller Angst? Ja, warum? Das ist ja überall so. Unser verehrter Herr Bundespräsident sagt es ja bei jeder Gelegenheit, dass unsere Welt aus den Fugen geraten ist. Und angesichts der großen Terrorismusbedrohung hat der oberste Sicherheitschef der EU schon gesagt, die Lage könnte nicht ernster sein. Und die jungen Leute, Fridays for Future, da sagt die Chefin, die junge Chefin, ich wollte, dass ihr in Panik geratet und die Angst verspürt, die ich jeden Tag habe. Da geht's doch drum, was wird aus unserer Welt? Können wir überhaupt unsere Welt noch erhalten? Das ist noch ganz ohne die Krankheitsmächte, die toben und die Gefährdungen, die wir haben. Können wir überhaupt diese Gefahren aufhalten? In solchen Momenten wird uns bewusst, wie schwach wir sind. Und alle Menschen miteinander, was können wir auch angesichts der großen Gefährdungen unserer Zeit? Es gibt ja so einen mutigen Spruch, yes, we can. Der ist aus Amerika rübergekommen und den hat in Südamerika, in Venezuela, ein Revolutionär von yes, we can, wir machen das, wir schaffen das. Inzwischen ist Venezuela am Untergang. Wir können eben ganz, ganz wenig mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Kraft. Und das war der Grund, warum Jesus seine Jünger auch auf die Seite genommen hat. Jesus hat sehr oft das mit seinen Jüngern beredet. Es hat in diesen Tagen eine große Aktualität, dass auch die Erde vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Für uns wichtig, dass die Elemente der Welt jetzt zerfallen im Schmelzen, hat Jesus gesagt. Was können wir tun? Jesus will uns bei der Angst packen. Und er will uns die Angst wegnehmen und er will uns das zusagen in diesen Tagen. Denn das hat er immer wieder betont, dass er der Sieger ist. Über alle Mächte dieser Welt, Sünde, Tod und Teufel. Und dass er alle Mächte in seiner Gewalt hat, auch die Verderbensmächte dieser Welt, auch die unheimlichen Zerstörungsmächte, auch den Tod. Aber die Jünger können das nicht fassen, sie können nicht glauben, sie sind erschrocken, sie sind in der Angst. Und das ist so wichtig, auch wenn wir in diesen Tagen Schweres erleben. Unser Herr hat auch diese Lage in seiner Hand. Hebt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung sich naht. Dann hat Jesus davon gesprochen, dass den Völkern bange werden wird. Und sie werden vergehen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres, vor dem Wütenden der Wellen. Und dann hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Schon von den kleinen Babys ist das die erste Erfahrung, die sie machen. Ob die Eltern weggehen, wenn sie fremdeln, wie sie Angst haben vor den Gefahren der Straße, was auf sie zukommt. Es wird das Letzte sein, was du fühlst im Sterben, die Angst, was kommt jetzt, wenn die Todesmächte mich in der Hand haben. Und Jesus sagt, aber seid getrost, seid unerschrocken, seid mutig. Ich habe diese Welt überwunden. Ich verstehe gut, wenn Menschen sagen, ich kann das nicht glauben. Und das geht uns allen so. Und deshalb ist so wichtig, dass Jesus uns den Glauben stärkt und dass er seine Jünger auf die Seite nimmt und dass er das mit ihnen einübt. Und das ist so wichtig, dass du das weißt in deinen persönlichen Problemen, wenn du ganz allein bist in deiner Ausweglosigkeit, in deiner Angst. Jesus versteht dich, auch wenn dich deine nächsten Angehörigen nicht verstehen. Jesus versteht dich, er sieht in dein Herz. Da steht zuerst da, dass Jesus seine Jünger auf dieses unruhige Meer getrieben hat. Das Wort ist komisch. Jesus trieb seine Jünger, die wollten gar nicht. Warum macht das Jesus? Weil er ihnen die Erfahrung schenken will, dass Jesus der Sieger ist, stärker als alles, was sie bedroht. Hat das Jesus nicht gewusst, dass die See sehr unruhig ist? Natürlich hat er es gewusst. Und darum trieb er sie ins Boot. Auch wenn die Jünger nicht wollten, sie müssen die Erfahrung machen. Am Anfang sah es ja noch wie eine harmlose Spazierfahrt aus. Es ist idyllisch schön dort am See Genezareth am Abend, beim Sonnenuntergang. Und es waren erfahrene Ruderer, wenn die in die Riemen gegriffen haben. Und dann plötzlich ging es los. Und dann rudern diese Männer wie die Wilden, wie die Weltmeister. Und sie reißen die Ruderboote und der Wind wird immer stärker. Wir haben ja alle ein gesundes Selbstvertrauen. Ich kann das schon. Yes, we can. Wir machen das. Das schaukeln wir. Und besonders, wenn man so viel Erfahrung hat wie diese Männer, die dort am See waren. Wir kriegen das schon hin. Und dann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, nein, jetzt ist aus. Kennst du den Punkt? Ich habe den oft in meinem Leben erfahren, wo ich dachte, jetzt ist aus. Ich habe oft schon Leuten gesagt, schreibt das in euer Tagebuch an den Rand eurer Bibel hin. Als wir total verzagt waren über die Maßen, als wir meinten, wir müssen sterben in Krankheitsnot, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ganz furchtbar, wenn Menschen gegen uns sind. Wenn uns Menschen verleumden, Böses über uns reden, wenn wir in den Mangel kommen, wenn wir nicht mehr Ausweg, wenn wir nicht mehr wissen, wie das alles weitergehen soll. Jesus hat ja auch von dieser Welt sehr klar gesprochen, dass es in dieser Welt nichts Gewisses gibt. In den Abschiedsreden von Jesus hat er die Jünger darauf hingewiesen, dass auch in dem herrlichen Bauwerk des Tempels, sogar in der Gemeinde Gottes, kein Stein auf dem anderen bleibt. Und dann hat Jesus angekündigt, Kriege werden kommen, Kriegsgeschrei, Hunger, teure Zeit. Ich dachte immer, die Volkswirtschaftler der Welt schaffen das, dass endlich das Geld nicht kaputt ist. Jesus redet von der Teuerung. Wir werden staunen, was auf uns zukommt an Teuerung. So realistisch hat Jesus uns das angekündigt, der Punkt. Und man kann rudern und sagen, jetzt kämpfen wir. Wie viele Geschäftsleute kämpfen heute, Hoteliers, denen der Boden unter den Füßen weggebrochen ist. Ehrliche Leute, die alles recht gemacht haben, aber die Existenzgrundlage ist zerbrochen. Du kannst rudern, wie du willst. Und dann plötzlich kommt Jesus. Ist das wahr? Jesus kennt dich, Jesus sieht dich. Das ist groß im Evangelium. Es gibt keinen, den Jesus nicht sucht. Er kennt dich, sucht dich, klopft bei dir an. Ich will in dein Leben. Das Schreckliche war nur, dass die Jünger auf dem See Jesus nicht erkannten. Ist das wirklich wahr? Was steht da? Die dachten, das sei ein Gespenst. Gibt's das? Jesus, Missverstand, Jesus ein Gespenst? Du, das ist ganz furchtbar mit unserer Erkenntnis. In den Stunden, wo wir verlassen sind, wo die Glaubenskrisen kommen, da meinen wir plötzlich, wir erkennen gar nichts mehr richtig. Unser Blick ist so getrübt. Jesus hat ja davon gesprochen, dass die schlimmsten Krisen kommen, dass Menschen uns verführen im Glauben. Steht in diesen Abschiedsreden von Jesus, werden viele verführt werden. Das ist ganz schlimm. Die haben ein ganz falsches Bild von Jesus. Das ist in unseren Tagen ganz schlimm. Dass viele Leute gar nicht mehr wissen, stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Doch, das stimmt. Und die meinen, Jesus sei ein Gespenst. Das ist interessant, auch nach der Auferstehung von Jesus, da war die Maria auf dem Friedhof, dann meint sie, Jesus sei der Gärtner. Unsere Augen können uns so trügen, das ist ganz schlimm. Mit unseren Augen erkennen wir gar nicht die Wirklichkeit des Glaubens. Und wir sind ja solche klar denkenden Menschen in unserer Zeit heute in der Wohlstandsgesellschaft. Wir können alles beurteilen, wir können alles lesen, wir beobachten alles durch die Fernsehglotze und wir sind informiert über alles. Aber die Augen des Glaubens sind so getrübt. Das ist ja was ganz anderes als mit unseren Augen. Mir ist das immer so eindrücklich in der Bibel, dass mit den Augen immer die Sünde kam. Die Verführung schon bei der Eva, sie sah die Frucht an. Sie sah an, wie schön die Frucht war. Der König David, als er abends auf dem Söller hinüberguckt im Nachbarhaus, da ist eine Frau, die sich duscht, aber den Vorhang nicht vorzieht. Es wird ihm zum Fängen. Die Augen. Du, in deinem Leben sind deine Augen die große Gefährdung. Ich glaube nur, was ich sehen kann, das ist ein Quatsch. Unsere Augen trügen uns und wir sehen die Dinge dieser Welt völlig falsch. Paulus sagt mal im Epheserbrief, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Da muss erst das Bild kommen, dass ich richtig sehen kann. Was mit meinem Leben los ist, wo Jesus ist, der ist da, der sucht dich, dass ihr erkennen könnt, die Hoffnung eurer Berufung, die müsst ihr erkennen. Ihr müsst erkennen, welche Kraft Jesus in euch wirken lässt, die er angewandt hat in der Auferstehung und die er gebraucht hat, um an der Macht im Himmel und auf Erden zu sein, in alle Gewalt zu haben, über alle Mächte dieser Welt. Mir ist es also wichtig, dass wir immer wieder auch von den früheren Generationen lernen. Ich freue mich schon, diesen 75 Jahren von Bobengrün, von diesem Treffen, dass ihr dort geblieben seid, wo eure Vorfahren waren. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir haben auch in der Bibel Worte, die sind höchst aktuell. Der Psalm 23 ist 3000 Jahre alt und ist für heute. Das stimmt doch nicht, dass das Alte nicht ist. Mir gefallen auch die alten Lieder. In den alten Liedern steht so viel vom Glauben drin, von den großen Erfahrungen. Und da war in Halle wo der August Hermann Frank ein großes Erziehungswerk begonnen hat. Es lohnt sich, das mal anzusehen. Jetzt ist ganz endgültig renoviert, diese Riesenanstalten der frankischen Anstalten in Halle. Und da war ein Arzt, der ist ganz plötzlich am Flecktyphus gestorben. War furchtbar. War doch schlimmer als die Epidemien heute. Flecktyphus. Ein junger Mann. Und dann hat man schnell den Bruder geholt, Christian Friedrich Richter. Und der hat sich spezialisiert. Übrigens, die frommen Pietisten damals, das waren ganz moderne Leute. Da wurde die erste Poliklinik Deutschlands in Halle errichtet von diesem Friedrich Christian Richter. Und er hat viele schöne Lieder gedichtet und darunter auch das Gebet. Und das ist für uns ganz wichtig, wenn wir mit unseren Augen das nicht richtig erkennen. Jesus, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Schlimmste eines Menschenlebens ist, wenn man alles genau erkennt und beurteilen kann, aber Jesus nicht kennt. Wie haben denn die Jünger dort auf dem See in der ganzen Not, der Verzweiflung, wir sind am Ende, ist alles aus. Wie haben die denn Jesus erkannt? An seiner Stimme. Das Geheimnis des Glaubens. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Nicht das Sehen, auch nicht das Sehen von Wundern, sondern das Hören der Stimme. Das ist ganz Merkwürdiges. Warum hören denn die Schafe des guten Hirten die Stimme? Die erkennen sie. Du musst einmal auf das Wort des Herrn hören. Und das ist so wunderbar, wenn du morgens, bevor der Tag mit seinem ganzen Gedränge beginnt, wenn du anfängst, in der Stille deine Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Das ist das Wunderbarste des Glaubens. Ich möchte keinen Tag beginnen, wo all das auf mich einstürmt, die schweren Nachrichten, die mich erschrecken, und dann wenigstens eine stille Viertelstunde mit Jesus. Und das ist so herrlich. Jesus redet. Und wenn du einen Krankenbesuch machst, es wird doch hoffentlich bald wieder möglich sein, red doch nicht den Quatsch und über die Ärzte und über die Krankheiten. Sag den Menschen ein Gottes Wort. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen? Ich habe erlebt, in den schlimmsten Stunden, man kommt sich immer so komisch vor, wenn man dann beim schweren Unglücksfall oder wenn ein Kind gestorben ist oder wenn schwere Krankheitsnöte sind oder am offenen Sarg. Ich will doch nicht ein leidiger Tröster sein und Babbelworte machen. Sag ein Gottes Wort und du wirst was ganz Wunderbares erleben. Ich habe Menschen begleitet auf eine Intensivstation. Das war ja mal früher mal möglich. Ich habe einen Chefarzt gehabt, wie ein junger Pfarrer war, der hat gesagt, jetzt sind Sie dran. Meine Kraft ist am Ende. Und das ist das Wichtigste, dass wir in unseren Todesstunden auf dem letzten Weg das Gottes Wort haben. Und wenn dann Leute, die in der Angst sind, plötzlich strahlen und sagen, danke, dass du mir das zurufst und ich weiß, ich bin in der Hand von Jesus geborgen. Du, den Glauben kann man nicht machen. Wir können gar nicht alles machen. Am wenigsten können wir Glauben machen. Wir können zweifeln. Und wir sind angefochtene Leute. Wie kommt man denn zum Glauben? Ist gut, wenn es einer gelernt hat in seinem Katechismus. Das gilt heute an Pfingsten, dass ich nicht aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben und zu ihm kommen. Nicht aus meiner Kraft, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Wo wirkt denn der Heilige Geist? Im Evangelium, im Bibelwort. Jochen Klepper war ja sehr verzweifelt, wie seine Frau deportiert werden sollte als Jüdin. Und er wollte mit ihr ins KZ gehen, das wurde ihm verweigert. Und er ist durch die Berliner Kirchen gelaufen und hat gesagt, warum predigen die Pfarrer nicht bloß Gottes Wort? Alle eigenen Worte verblassen vor der Kraft des Gottes Wortes. Hast du das mal entdeckt? Und das ist heute am Pfingstfest so wichtig, dass das Evangelium, das Bibelwort, die Kraft des Heiligen Geistes in sich trägt. Und darum kommt es nicht leer zurück. Darum ist es wirksam und tut, wozu es gesandt ist. Dass Himmel und Erde vergehen, hat keinen Bestand, die sichtbare Welt. Aber meine Worte vergehen nicht, weil sie die Kraft des Heiligen Geistes haben, weil sie es von Gott gesprochene Worte sind und die geben uns einen Grund und ein Fundament für unseren Glauben. Es ist ganz wichtig, was wir heute wieder erkennen müssen. Der Geist Gottes macht uns fest, er versiegelt das Wort Gottes. Ich habe früher das noch gekannt, wie man den Siegelstempel gehabt, den roten Siegellack auf die Briefe geträuft hat, wenn der Notar eine Urkunde gemacht hat, da kennen wir es noch, und dann den Siegellack drauf gedrückt hat. Der Geist Gottes macht dich gewiss. Dann kannst du die Verführungen bestehen und die Anfechtungen deines Lebens. Im Jakobusbrief steht sogar, es sei prima, dass es Anfechtungen gibt, Störungen unseres Glaubens, damit wir immer wieder zurückfinden auf den Grund. Denn wenn man die Anfechtung erduldet hat, kann man die Krone des Lebens empfangen. Die Krone des Lebens ist, wenn du dich aufs Bibelwort, auf das Wort Gottes dich verlässt. Jesus sagt mir das zu. Und dann kannst du es wissen, das ist ganz wunderbar. Ich muss immer an meinen Freund Gerhard Stamm denken, der damals 1978 zum Glauben an Jesus kam, der dann nach Papua-Neuguinea hinausging. Und im letzten Video, nachdem Gott ihn vor 2 Jahren heimgerufen hat, durch einen Unfall, wo es noch einmal gesagt hat, ich habe das nie ahnen können. In dieser schrecklichen schwarzen Magie, dass die Leute dort besessen hat, diese Steinzeitmenschen in Papua. Und dass ich Menschen die Herrlichkeit von Jesus weitersagen darf. Ich sage, ich will doch kein Verkündiger sein mit dem weißen Hemd, das war mir immer eine Angstprobe. Aber dass mein Mund von Jesus gebraucht wird und dass Menschen die Herrlichkeit von Jesus erkennen, du, das will er in deinem Leben tun. Er sucht dich und wer Jesus sucht, findet. Jesus sagt, wer sucht, der findet, das stimmt nicht sonst, wenn du einen Schlüssel verloren hast, manches findet man auch nicht mehr. Aber wer Jesus sucht, findet. Und ich darf dir sagen, weil das der Heilige Geist bekräftigt und sein Wort ist wahr. Noch ein Erlebnis, vergesse ich nie, ich war mit Gerhard Hegel, unvergesslich, von Geroldsgrün, wir waren auf der Krim, auf einer gemeinsamen Reise und dann hat er erzählt, wie er als 18-jähriger junger Mann, er war noch nicht zum klaren Glauben gekommen, in die Gefangenschaft geriet. Und da hat ein Sowjetsoldat sie nackt ausgezogen, die Kleider auf die Seite geschmissen bei der Entlausung und da steckte die Bibel in seiner Tasche. Und da ist dieser 18-jährige Kerl vor dem Sowjetsoldaten auf die Knie gezogen und hat ihn angefleht, gib mir meine Bibel wieder. Vergesst den Moment nicht mehr, als uns Gerhard Hegel das erzählt hat. Und dann hat er die Gefangenschaft die sie dabei gehabt. Und das Wunder ist geschehen, dass ein kommunistischer Sowjetsoldat ihm die Bibel zurückkam, in dem Kleiderhaufen wühlt und ihm seine Bibel wieder gibt. Du brauchst die Bibel. Das ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Jeden Tag, du brauchst das Gotteswort. Und wenn du verzweifelte Menschen jetzt in diesen Tagen in deiner Nähe hast, die brauchen das Gotteswort. Ruf doch den Alten an, den man nicht mehr besuchen kann. Nicht viel reden, ich will dir heute nur ein Gotteswort zurufen. Jesus sorgt für dich. Es kann dir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was dir nützt. Und dann die schönen Liedverse. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Der Petrus hat das sofort kapiert. Er war der Erste, der das begriffen hat. Er sagt, Jesus, wenn du willst, wenn du mir befiehlst, auf dein Wort hin, da würde ich sogar auf die See hinausgehen, auf das Wasser. Das ist unsinnig. Von unserem menschlichen Denken her. Aber begriffen, wenn Jesus etwas sagt, dann stimmt's. Das ist klarer als alles, was sonst in der Welt passiert. Ist das wirklich wahr? Ist das Wort von Jesus tragfest? Ja, ist ganz tragfest. Tragfester als alles, was du hast. Tragfester als deine Ersparnisse. Tragfester als alle politischen Zusagen. Tragfester als dein Haus. Was weißt du, was morgen kommt? Du kannst in dieser Welt nur sicher leben, wenn du weißt, Jesus ist bei mir. Ich habe seine Zusage und sein Wort. Jesus sagt, komm her. Und das ist Wunder, dass Petrus es erlebt, das Wort trägt. Und wenn Jesus befiehlt, kann ich auch auf das Wasser treten. Weißt du, das hat so ein Gerhard Stamm erlebt. In vielen Nöten, und das hat der Gerhard Hegel erlebt, und ganz viele, die hier waren. Und der Hegel Hans, unvergesslich, wie er einst diese Treffen da geleitet hat. Da Das hätte man nie denken können, dass in diesem kleinen Ort Bobengrün Jesus so große Dinge tun will. Aber Jesus macht etwas, was man nie denken kann. Aber als dann die eine Welle kommt, das kennst du auch aus deinem Leben, und da blickt Petrus nur auf die Seite und sagt, oh, jetzt ist aus. Warum ist unser Glaube immer nur so kurz? Ich verwende das immer nur, ich bin ein Kurzgläubiger. Wir können im Moment, wenn wir so in der großen Masse zusammen sind, ganz schön glauben, wenn wir miteinander die herrlichen Lieder singen. Aber wenn man dann wieder in den Anfechtungen drinsteht, in den Bedrohungen, in der Not, wenn die Schmerzen wiederkommen, wenn man all die schrecklichen Dinge sieht und die Bilder sieht, überhaupt die Bilder sind was Schreckliches, schalt doch aus, guck doch nicht alles an. Ein Leichnam anzusehen ist nie schön. Blick auf Jesus. Du brauchst ja auf die offenen Gräber starren, auch in diesen Tagen, die uns immer wieder gezeigt werden. Blick auf Jesus, der Siegesheld. Jesus auferstanden und lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und hat alles in seiner Hand. So waren alle Glaubenden vor dir, die haben das auch nur so immer wieder erlebt. Jesaja, David, Mose. Als er aus Ägypten ausgezogen ist, der Herr spricht, geh hin. Und dann kamen sie in dieses Felstal und dann war das Meer da und da war kein Weg mehr zum Durchgehen. Wie soll man da durchgehen? Und hinten schreien die Leute, Ägypter kommen mit ihren Streitwagen. Da waren die Messer dran an den Rädern. War alles verloren. Mose sagte, es sollte stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Es ist immer, du, das kannst du nicht glauben, was der Herr tut. Und dein Leben ist voller Wunder und voller Erfahrung. Was habe ich in meinem Leben oft schon gezweifelt? Ganz schlimm. Zweifel sind schlimm. Es hilft doch nichts, dass alle zweifeln. Natürlich zweifeln alle. Wenn wir auf das Sichtbare starren. Aber Zweifel sind furchtbar. Weil sie mich lähmen. Zweifel, die haben doch gar keinen Wert. Ich muss aufs Wort von Jesus sehen in den Schrecken dieser Welt. Und mein Leben ist ein einziges Wunder, was ich erlebt habe mit Jesus. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht, was Jesus macht. In Ängsten und Gefahren. Im Südsudan, mit der Cessna unterwegs, dann brach die Regenzeit los. In Angola von den Terroristen entführt. Was Jesus tut, in Stunden, wenn man jetzt weit nicht mehr weiter. Und dann bahnt dir Jesus den Weg, wie er es versprochen hat. Und Jesus sagt das, was so wichtig ist zu diesem Petrus. Du bist ein Kleingläubiger, ein Kurzgläubiger. Du siehst immer nur auf das Sichtbare und das Sichtbare vergeht. Das Unsichtbare ist immer größer, dass man mit dem Glauben durchschauen darf. Das ist so wunderbar. Da wird man heute Mittag noch viel mehr davon hören. Das ist so toll. Ich kann da durchziehen. Das macht der Herr wach in deinem Leben, wo du nichts sehen kannst. Und dann dürfen wir ganz strahlend, fröhlich auch durchs Todestal ziehen. Philipp Spittard hat es in einem Lied so schön gesagt, darum gefallen mir die alten Lieder, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ich bin ein alter Mann. Ready for take-off. Wir sind auf der letzten Strecke. Aber so wichtig, dass man es in jungen Jahren packt und festmacht, wie Jesus, auf dein Wort will ich mein Netz auswerfen. Jesus, ich traue auf dein Wort. Ich will keinen Tag beginnen, ohne in deinem Wort gegründet zu sein. Und will den Weg gehen. Alles andere vergeht. Ehre, Ruhm, Lob von Menschen, Zufälle, die ein Leben machen. Das Glück deines Lebens. Ja, Jesus kann man absolut trauen. Keiner wird zu Schanden, der deiner hat. War ein großer Missionsmann, der hat auch einmal Zweifel gehabt in jungen Jahren, ob das noch geht. Er war selber schwer krank. Und sagte sein Mitstreiter zu ihm, dann streichen wir eben das K aus. Sagt, welches K? In der Bibel. Da heißt, keiner wird zu Schanden, der deiner hat. Einer wird zu Schanden, das bist eben du dann. Aber in der Bibel steht drin, dass keiner zu Schanden wird, der auf Jesus blickt. Und das ist das Tolle in Bobengrün. Dass wir in dieser wirren Zeit, in der wir leben, dieser Zeit, wo die Angst alle Menschen packt, alle reden nur noch von einem Thema. Die Nachrichten sind alle nur noch voll von der Todesangst. Dass wir sagen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Was soll denn sonst noch sein? Ich vertraue auf ihn. Und das Tolle dieser Geschichte ist, dass dann noch drin steht, dass Jesus diesen Petrus bei der Hand packt Das ist das Tollste dieser Geschichte. Dass Jesus zweifelnde Menschen packt. Wir wären alle gescheitert im Glauben. Und das ist so wichtig, dass ich dir das sage. Dass Christen nicht so stark sind. Wir machen das, wir nicht. Das Tollste ist die Gnade von Jesus, der sich immer wieder zu uns herunterbeugt und uns herausreißt und bei der Hand packt. Ja, da gibt es so tolle Lieder. Ich freue mich, dass das in dem neuen Gesangbuch bei uns in Württemberg wieder drin ist. Stark ist meines Jesu Hand. Und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, dies ist meine Zuversicht. Lern das doch auswendig, lern doch die Bibelwörter auswendig. Ich finde das so schlimm, es ist ein Betrug an der jungen Generation, dass man nichts mehr auswendig lernt. Man muss es doch bei hart lernen, sagen die Engländer, im Herzen packen. Man muss es doch drin haben für die schweren Stunden der Anfechtung. Jesus, meine Freude. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. Er ist der Sieger über alle Mächte. Johann Sebastian Bach hat eine tolle Motette draus gemacht mit Bibelworten aus Römer 8. Das muss man sich immer wieder anhören. Und dann muss man es lernen und wissen für die dunklen Stunden, dass er mich nicht loslässt. Warum hat Jesus so ein Interesse an mir? Weil er dich lieb hat. Das gibt's überhaupt nicht in der Welt. Hast du jemanden, der dich lieb hat? Niemand hat dich so lieb wie Jesus. Er geht dir nach und er sucht dich. Warum? Weil du in so tiefen Sünden drin steckst, in so vielen Banden, die du nicht freikriegst. Weil du es nicht selber schaffst mit eigener. Er hat dich lieb, er kann es nicht mit ansehen. Er sucht dich. Noch ein Wort zum Schluss. Wo war denn Jesus, als die Jünger auf dem See so schwer kämpften und in die Ruder griffen und nicht vom Fleck kamen? Wo war denn Jesus? Er war auf einem Berg und betete. Das ist das größte Wunder deines Lebens. Lange bevor du zum Glauben kamst, hat er schon für dich gebetet beim Vater. Herr Vater, lass ihn nicht untergehen. Er braucht dich. Und so ist es allen Glaubenden gegangen, das, was wir rühmen können, dass Jesus auch über meinen Kleinmut und über meinen kleinen Glauben siegt. Das ist so herrlich, dass wir das in diesen Tagen auch mitnehmen dürfen als das Motto in diesem Tag, in diesem Pfingsttag. Wir müssen durch sehr viele Stürme durch. Wir kommen doch in sehr viele Krisen. Darum hat Jesus mit seinen Jüngern das bereden wollen. Den Völkern wird bange werden über den Brausen des Meeres, über den Ängsten und den Gewalten, die toben, über diesen Schrecken. Aber sei mutig und getrost. Jesus ist der Herr, er ist der Sieger. Und zu diesem Tag, Jesus ist der Sieger, gehört auch dieses herrliche Lied. Ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss und glauben, kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir. Denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Amen.